Herzlich willkommen beim Teletrust Podcast. Mein Name ist Carsten Vossel und heute gibt es ein Update, könnte man sagen. Und zwar hatten wir schon mal vor ungefähr einem Jahr eine Podcast-Aufzeichnung zum Thema Anwendung elektronischer Vertrauensdienste oder auch EIDAS. Und ich kann mich noch grob erinnern, ich war ganz neidisch auf unser Nachbarland Österreich. Und mal gucken, ob wir da nochmal tiefer einsteigen. Aber bevor wir da tief ins Thema reinschneien, erstmal herzlich willkommen, lieber Markus Schuster, hier in der Runde. Wir hatten, wie gesagt, gerade schon gesehen, wir haben im letzten Jahr schon mal gehabt, aber ein Jahr ist eine lange Zeit. Von daher magst du dich erst einmal grob vorstellen, dass unsere Zuhörer auch wissen, wer bist du eigentlich?
Ja, okay, hätte ich gerne. Danke, Carsten, für diese Möglichkeit. Also, mein Name, Markus Schuster. Ich bin Head of Sales bei der Poseidon Group. Bin zur Poseidon Group über die Firma Intasis gekommen. Die Intasis selber ist ein Softwarehersteller für Anwendung von elektronischen Vertrauensdiensten. Das heißt also, wir erstellen Softwareprodukte in diesem Bereich. Und mit dem Thema digitale Signaturen beschäftige ich mich hier nun also schon mehr als 24 Jahre, also schon gut über mein halbes Berufsleben, und habe da halt sehr, sehr viele Veränderungen vom Signaturgesetz zur EIDAS-Verordnung halt mitbekommen. Ja, und wir haben dann auch im letzten Jahr darüber gesprochen, wie sieht das in anderen Ländern halt aus, zusammen mit dem Markus Hörseli, von Geschäftsführer von der ATRAST, der vieles berichten konnte, weil die Österreicher halt schon vor der EIDAS mit einigen Themen vorgeprescht sind. Aber ich glaube, wir haben in Deutschland die letzten 12 Monate hervorragend genutzt, um aufzuholen. Und von daher ist dieses Remake, denke ich mal, durchaus interessant.
Perfekt. Vielen Dank dir dafür. Genau, ich mag ja immer gerne auch ein bisschen was zum Teletrust erzählen. Ich glaube, es passt wahnsinnig gut, weil, wenn ich mich recht erinnere, gab es letztens erst eine Arbeitskreissitzung auch genau zu diesem Thema. Warst du dabei oder vertue ich mich gerade völlig. Auch das will ich nicht ganz ausschließen.
Also ich muss ganz offen und ehrlich sein, beim Teletrust, da gibt es den Signaturtag sicherlich, aber bei den Arbeitskreissitzungen bin ich tatsächlich ausnahmsweise nicht so sehr engagiert, da es ja noch eine weitere Plattform gibt, auf der wir dann entsprechend auch uns engagieren in Deutschland. Deswegen bin ich da gar nicht so gut informiert.
Okay, ja, aber du hast es trotzdem gesagt, also A, natürlich, wir können nicht immer auf allen Baustellen unterwegs sein, das sei dir verziehen, genau, aber Signaturtag war genau das Stichwort, heißt also auch das ist ja eben, wenn wir über den Teletrust reden, immer die Möglichkeit, in den Austausch zu kommen, entweder einfach spannende Persönlichkeiten kennenzulernen, dann einfach mal den Telefonhörer oder Teams, Zoom oder wie auch es heißen mag, zu nehmen, um da in den Austausch zu gehen, aber natürlich auch eben in den Arbeitskreisen, Signaturtagen und verschiedenen Veranstaltungen. Von daher ist das immer eine gute Plattform, um diesen spannenden Themen zu lauschen. So, jetzt will ich aber unsere Zuhörer gar nicht länger auf die Folter spannen. Du hast gesagt, die letzten 12 Monate ist viel passiert und wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, zumindest aus meiner Sicht hat der Bund und gerade für die öffentliche Verwaltung seine Hausaufgaben gemacht. Der ein oder andere wird sich ja vielleicht noch daran erinnern, wenn er vor 12 Monaten zugehört hat oder erst vor kurzem sich vielleicht sogar den Podcast was angehört hat. Die EIDAS-Verordnung beschreibt ja mehrere Vertrauensdienste. Darunter halt die qualifizierte elektronische Signatur, wie wir sie in Deutschland ja auch schon vor der EIDAS-Verordnung kannte. Also sozusagen die digitale Unterschrift, die der nassen Unterschrift absolut gleichkommt, aber halt eben für eine natürliche Person ausgerichtet ist. Und jetzt haben wir gerade im behördlichen Umfeld ja die Herausforderung, eigentlich interessiert es mich doch gar nicht, wer von einer Verwaltung oder sonstigen Behörde irgendein Bescheid ausgestellt hat oder halt auch nicht zugesagt hat, abgelehnt hat, sondern das Einzige, was mich doch tatsächlich als Bürger interessiert ist, stammt denn dieser Bescheid jetzt von dieser Behörde? Und da hatte die EIDAS-Verordnung auch ein Mittel für eingerichtet, nämlich das sogenannte elektronische Siegel, mit dem die Identität einer Unternehmung oder halt auch einer Behörde halt bestätigt werden kann und auch einem Dokument halt auch eindeutig zugeordnet werden kann. Nun hat sich aber leider die EIDAS seit Anfang an aus Formvorschriften rausgehalten und sich nur in die Beweiswürdigung sozusagen eingemischt. Das heißt, schon seit dem Krafttreten der EIDAS-Verordnung können wir zwar sagen, ein Dokument mit einem qualifizierten elektronischen Siegel ist vor Gericht beweiswürdigend, Wenn aber in irgendeinem Paragraphen die Schriftform drin steht, dann konnte ich es nicht verwenden.
Okay.
Und man hat sich also auch tatsächlich in Deutschland sehr, sehr schwer getan, zu sagen, eigentlich ist aber doch genau das Siegel das richtige Instrument einer Behörde, um darzustellen, dass das eine Bekanntmachung, ein Bescheid oder was auch immer von dieser Behörde halt stammt. Und da hatte sich dann so vor ungefähr anderthalb Jahren mal der Bund auf den Weg gemacht und hat sein Verwaltungsverfahrensgesetz geändert und hat da im Bereich der elektronischen Kommunikation reingeschrieben, dass Verwaltungen dann halt in Richtung des Bürgers, aber auch untereinander die Schriftform erfüllen, wenn sie ein qualifiziertes elektronisches Siegel verwenden. Das war erstmal richtig toll. Jetzt frage ich dich aber,
ja,
bei wie vielen Verwaltungsakten bist du beteiligt als Bürger, die von einer Bundesbehörde kommen?
Ich hoffe, es bleiben wenige.
Ja, es geht tatsächlich gegen null.
Mhm.
Ja, selbst die Verwaltungsbehörde, mit der wir alle Bürger wahrscheinlich irgendwas zu tun haben, die Finanzämter, sind mehr regional als beim Bund angesiedelt, auch wenn man vielleicht manchmal einen etwas anderen Eindruck hat. Wir sind ein föderales Land, das heißt, das hat nicht wirklich geholfen. Aber Stand heute, wobei ich habe heute nicht nachgeguckt, sondern halt erst Ende letzter Woche nochmal nachgeguckt. Mehr oder weniger, denke ich, hat sich da nichts dran getan. Stand heute sind 14 der 16 Bundesländern dieser Gesetzesänderung nun gefolgt und haben es wiederum in ihr Verwaltungsverfahrensgesetz reingeschrieben. Das heißt, mit Ausnahme des Saarlandes und Hessen, warum auch immer die beiden, haben jetzt alle in diesem Paragraph 3a, elektronische Kommunikation, diesen Passus übernommen, dass man als Behörde die Schriftform mittels qualifiziertem elektronischen Siegel erfüllen kann. Und das ist aus meiner Sicht schon ein Durchbruch. Und warum ist das ein Durchbruch? Stell dir einfach vor, du bist eine Stadtverwaltung einer größeren deutschen Stadt und da sind, was weiß ich, 200 Leute bewilligungskräftig, die Anträge bewilligen oder ablehnen lehnen können. Die musstest du in der Vergangenheit mit 200 eigenen Zertifikaten ausstatten. Sehr häufig haben Fernsignaturen nicht funktioniert, weil für eine Fernsignatur brauchst du wiederum sowas wie ein Smartphone, weil ich da brauche ich eine starke Authentisierung, dass nur ich diese Fernsignatur dann halt verwenden kann, nur ich Herr über meine eigene Unterschrift bin. Und das war schon fast, oder in vielen Behörden ist das ein No-Go, weil diese Mitarbeiter haben alles, aber kein Firmenhandy oder kein Behördenhandy.
Ja.
So, also ist man zu den guten alten Signaturkarten gegangen, es mussten 200 Kartenleser beschafft werden, 200 Karten beschafft werden und. Das ist schon ein hoher Verwaltungsaufwand, den du da hast. Mhm. Das ist auch nicht flexibel und vor allen Dingen, wie ich es eingangs schon sagte, dem Bürger ist es doch eigentlich vollkommen egal, ob der Herr Meier den Bauantrag bewilligt hat oder abgelehnt hat. Der Herr Meier möchte vielleicht sogar gar nicht, dass sein Name bei einer Ablehnung so stark im Vordergrund steht. Mich interessiert es nur, kommt es von der zuständigen Behörde. Und das haben wir jetzt geändert. Jetzt können wir also auch diese Prozesse mit einem einzigen Siegelzertifikat der Behörde abarbeiten, was wiederum die gesamte Digitalisierung dann doch aus meiner Sicht drastisch vereinfacht.
Ja, das hört sich tatsächlich sehr gut an. Ich überlege jetzt zwar auch gerade, warum die zwei Bundesländer, ich wollte erst böse sticheln, wundert mich, dass Berlin dabei ist, aber nein, ich glaube, man kann ja Berlin auch Dinge ganz gut und in Zeit, insoweit, das ziehe ich zurück, das habe ich nie gesagt. Ist ja cool. Ich merke ja, und es sind ja manchmal schon die kleineren Sachen, du hattest gerade gesagt, 200 Kartenleser, diesem Beispiel plus 200 Karten, man hat ja dann auch immer noch eine gewisse Fluktuation, Veränderung, jemand wechselt die Abteilung etc. pp. Und insoweit, dass das ein Riesenaufwand ist, kann ich total nachvollziehen. Aber was ich noch nicht ganz verstehe, heißt, es gibt jetzt eine Karte und man muss dann ich frage jetzt mal ganz doof, wahrscheinlich ist das mega peinlich, Signier-PC haben, über den dann alle Dokumente laufen oder hat jeder dann auf dem PC eine Applikation oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also was wir jetzt hier tun können, Im digitalen Bereich ist es eben nicht wie im analogen Bereich. Da war dann halt so ein Siegel, so eine Art Stempel, ne? Der wurde dann auch rumgereicht und der lag dann in einer Schublade. Das brauchen wir heutzutage Gott sei Dank digital nicht, sondern was man tatsächlich aufbaut, ist zum einen ein Siegelserver, der das zentral halt übernimmt. Und dann ist noch die Frage, von wo kommt das Zertifikat? Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann tatsächlich eine Smartcard sein, wie wir es auch von der personenbezogenen Signatur halt kennen. Bloß, dass da jetzt hier nicht das Zertifikat für eine Person, sondern für eine Organisation drauf gespielt wird. Da gibt es gleich zwei Vertrauensdienstanbieter in Deutschland, die so etwas anbieten. Ist für ein Rechenzentrum nicht immer die schönste Möglichkeit, weil sie da so Hardware reinkriegen zusätzlich in ein Rechenzentrum. Mhm. Aber es ist eine sehr, sehr wirtschaftliche Lösung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Fernsiegeldiensteanbieter wiederum. Da haben wir alleine in Portfolio 4, über die wir das dann halt den Kunden zur Verfügung stellen können. Dann brauche ich keine eigene Hardware. Aber ich habe auch nicht diese hohe Authentisierungshürde, dass man das mit dem Smartphone auslösen muss, sondern da gibt es irgendwo ein ausgestelltes zentrales Geheimnis und es unterhalten sich zwei Server untereinander. So, wie komme ich jetzt zu diesem Siegelserver hin? Das kann ich zum Beispiel aus Fachverfahren heraus machen, wenn die zum Beispiel einen Siegelserver halt angeschlossen halt haben. Da gibt es halt auch bei uns Beispiele aus dem Bauverfahren, aus Formularservern heraus, aber auch aus Dokumentenmanagementsystemen heraus, wo ich dann halt den Knopf eingebaut habe, dieses Dokument jetzt bitte siegeln und dann passiert alles im Hintergrund. Das Dokument wird dann an den Siegelserver kurz übergeben. Der führt die Siegelung aus, wenn es ein PDF-Dokument ist, was heute, glaube ich, in 99,9% aller Fälle halt auch genauso gemacht wird, kann man noch ein schönes Signaturfeld aufbringen, wo das Siegel der Gemeinde dann drauf ist oder der Stadtverwaltung drauf ist. Aber das ist nur was Visuelles und dann wird das Dokument ganz normal signiert, aber dann halt mit dem Siegel der entsprechenden Behörde und geht dann wieder auch zurück an die Fachanwendung. Oder was auch etliche von unseren Kunden dann machen, weil sie noch keine Implementierung in Fachsystemen halt dort oder in ihren Fachsystemen halt haben, dass sie ein Stückchen Kleinsoftware von uns nehmen, was man zum Beispiel über einen Drucker an eine Fachapplikation anschließen kann. Das heißt, ich drucke ganz normal, aber da kommt kein Papier bei raus, sondern ein PDF, was dann in unserer Signaturkomponente am Arbeitsplatz angezeigt wird. Und auch dann klickt er wieder auf Siegeln und dann passiert genau das Gleiche wie bei der Fachanwendung. Und dann wird das Dokument an der zentralen Stelle gesiegelt und kommt als signiertes Dokument wieder zurück und geht dann ganz normal über Betätigung eines Mail-Buttons dann als Anlage in ein Mail hinein oder Speichers in ein Archiv hinein. Ich kann also damit schon mal sehr gut mit dem Workaround den Papierprozess sehr schön digital halt abbilden. Das funktioniert ganz hervorragend.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig bei so einer Lösung, dass sie für den Anwender hinterher einfach zu bedienen ist. Und das hört sich ja so an, dass ich im Grunde genommen diesen virtuellen Drucker habe oder dass ich eben einen anderen Prozess habe, in dem das angebunden ist. Ich glaube, umso weniger Brüche ich in dem Ganzen habe, umso besser wird es angenommen und umso besser funktioniert es dann letztendlich auch. Ne?
Genau. Eine der meisten Fragen, die dann immer gestellt werden, ja, wie kann man es denn sicher gestalten, dass auch bitte nur die Leute siegeln dürfen, die das auch wirklich dürfen sollen. Und da gibt es dann halt unterschiedlichste Möglichkeiten, die dann tatsächlich entweder über das Fachsystem, über das ECM-System geregelt sind, weil es da schon Rechte und Rollenprofile gibt. Wenn man mit unserem Client arbeitet, kann man das mit anderen Sicherheitsmaßnahmen, dass halt ein SSL-Zertifikat ausgestellt wird oder tatsächlich der Client sich nochmal mit einem Username Passwort am Server anmelde. Also da gibt es unterschiedliche Dinge, um das dann tatsächlich abzusichern, dass man sagen kann, man schränkt den Kreis der Siegelberechtigten halt so ein, wie er sich auch in einer Verwaltung dann halt darstellt. Das sind allerdings dann auch sehr häufig ganz zentrale Dinge, die man tun kann. Du sprachst gerade an, gerade Punkte Fluktuation, so kann ich sehr, sehr schnell jemandem ein Recht wegnehmen und einem anderen wieder das Recht geben, zu sagen, du bist jetzt halt für die Genehmigung oder Ablehnung von Bauanträgen, Sozialanträgen und was es dort alles so gibt, halt hier der Verantwortliche. Oder bist da halt siegelberechtigt und der wird dann in diesen Prozess aufgenommen. Ich muss eben nicht, wie es früher war, dann losgehen und sagen, jetzt muss ich ein Zertifikat beantragen, muss zusehen, wie ein Kartenleser von A nach B kommt, dass er eine neue Signaturkarte kriegt. Das ist heute jetzt durch die Anerkenntnis der Schriftform für Siegel recht leicht in der Behörde möglich. Da muss ich aber vielleicht, weil diesen Podcast ja nicht nur Behörden hören, dann halt mit dem Zeigefinger verwarnen. Es gilt nur für Behörden. Es steht im Verwaltungsverfahrensgesetz drin, nicht im bürgerlichen Gesetzbuch. Das heißt, liebe Krankenkassen, liebe Krankenhäuser, liebe Unternehmungen da draußen, für euch gilt dieses Vorgehen leider nicht.
Schade. Weißt du, ob da auch in die Richtung etwas geplant ist? Weil ich denke mal, die Bedürfnisse sind ja bei den von dir genannten genauso.
Also ich glaube, dass die zuständigen Ministerien sich an der Stelle sehr, sehr schwer tun. Ich denke, dadurch, durch das gerade Digitalministerium jetzt eingefordert wurde und da ist und seine Arbeit ja auch aufgenommen hat, dass viele Dinge jetzt etwas anders beleuchtet werden. Ich habe aber nach wie vor den Glauben, dass diese durchaus notwendige fachliche Kompetenz, mit welchen Werkzeugen der AI, das kann ich welchen Prozess wesentlich besser digitalisieren, in den einzelnen Ministerien nicht so angekommen ist, an der Stelle, wie es vielleicht sein sollte. Da gehört sicherlich noch ein Stück Arbeit des Digitalministeriums dazu oder halt auch auf unsererseits der Fachverbände, um hier Aufklärungsarbeit zu leisten, was gegebenenfalls noch getan werden kann. Und natürlich können auch die Endanwender für ihre jeweilige Branche auch hier dran mitwirken, dass sie halt hier auf Defizite aufmerksam machen und sagen können, wenn das für eine Verwaltung geht, warum soll das denn nicht für eine Sozialversicherung gehen? Warum soll das nicht für ein Krankenhaus gehen? Denn letztendlich geht es für mich nicht nur um das Erreichen der Schriftform, sondern mir geht es in erster Linie auch darum, die Kommunikation vertrauensvoll zu gestalten. Heißt also, in erster Linie ist es doch für mich als weiter behandelnden Arzt, wenn ich im Gesundheitswesen bleiben würde, nur von Interesse, ob ein Dokument wirklich von diesem Krankenhaus kommt, in dem derjenige gerade war, den ich weiter behandeln soll. Da interessiert mich die Unterschrift eines Chefarztes relativ wenig an der Stelle. Jetzt kommen wahrscheinlich die Branchenvertreter wieder um die Ecke und sagen, da macht sich der Markus das aber leicht, weil es hat auch alles was mit Verantwortung zu tun, gegebenenfalls auch mit Haftung zu tun. Ja, aber ich glaube, bevor wir an der Stelle gar nichts machen, ist das Einsetzen eines Siegels von einer Institution da allemal mehr wert, als wirklich zu sagen, wir machen da erstmal nichts oder bei den wesentlichen Dokumenten bleiben wir in Papierform. Wir wollen ja die Digitalisierung schon vorantreiben.
Das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Ich würde in diesem Prozess nochmal vorne anfangen. Es ist ja schon mal super, dass die Bundesbehörden hier diesen Prozess digital, sag mal, in der Verarbeitung und dem Signieren von Dokumenten hinten raus automatisieren können über so einen Mechanismus. Werden denn von diesen Behörden auch schon, wenn ich jetzt als Bürger einen Antrag stelle, also wie kann ich signieren? Also ich sehe immer noch genug Formulare, wo steht, bitte hier stempeln, wo ich dann denke, so, oh Gott, wo habe ich dieses Ding nochmal liegen? Oder eben unterschreiben und dann doch wieder per Papierpost in die richtige Richtung zu schieben. Da ist der Prozess noch nicht rund, oder? Weiß ich einfach was noch nicht.
Nein, also da gibt es das OZG 2, also Onlinezugangsgesetz 2, was ja auch nochmal sehr, sehr stark verhandelt worden ist zwischen Bund und Kommunen. Und da hat man dann tatsächlich auch mittlerweile vor gut 2 Jahren dann gesagt, an der Stelle oder knapp 2 Jahren, hier müssen wir etwas tun. Und zwar hat man dann gesagt, okay, wenn sich ein Bürger mittels seiner Deutschland-ID oder Bundes-ID, da gibt es unterschiedliche Namen für, auf die man sich hier vereinigt. Wenn man sich also auf einem hohen Niveau elektronisch identifiziert, kann man ein Dokument dann elektronisch einreichen und erfüllt damit auch die Schriftform. So steht es also in dem Gesetz drin. Nun haben wiederum die Behörden die kleine Herausforderung. Diese elektronische Identifizierung ist ja ein Einmalakt im Portal, den du tust. Und dann gibt's nachher die Daten dazu. So, und wie kann man das Ganze an ein solchen Dokument oder an den Daten dann einfach dranbringen, dass man auch den Nachweis hat, ja, das war der Carsten, der das eingereicht hat, an dem so und so vielen, das Dokument wurde nicht verändert. Und da gibt's tatsächlich vom BSI eine technische Richtlinie, die dann sagt, okay, wenn so dieses Verfahren gewählt wurde, dann kann man ja die Identifizierungsdaten im Zuge eines XML-Formates in ein PDF-Dokument, wo auch die übertragenen Daten drin sind, reinbringen. Und das Ganze kann ich als Behörde jetzt auch wieder aufpassen. Ich kann es auch wieder siegeln. Damit habe ich eine Integrationssicherung über beides, also zwei Informationsstränge. Einmal die Daten, die übermittelt worden sind, der zweite Informationsstrang, welche EID-Daten lagen denn bei dieser starken Identifizierung gerade vor. Ist etwas, was man tun kann, was man auch heute so umsetzen kann. Nur ist die Frage, wie viele Bürger haben denn eine Bund-ID? Dann kommt dann vom Bund immer ganz, ganz gerne, ja, als wir diese Förderung gemacht haben für die Studenten, haben wir wahnsinnig hohe Anzahlen von EID-Anträgen gemacht. Warum? Die wollten alle diese 200 Euro halt haben. Aha. Und das war eine Erfolgsstory. Aber wie das immer so ist, ich glaube, man hat sich zu schnell auf dieser Erfolgsstory dann ausgeruht, weil weiter ist da nichts Großartiges passiert. Ist vielleicht auch nicht ganz schlimm, weil jetzt will ich die Brücke schlagen zu einer kommenden Technologie, die wir auch so ganz kurz schon vor 12 Monaten angesprochen hatten, aber die jetzt sich immer mehr konkretisiert. Mit der sogenannten eIDAS 2.0, also mit der Revision der eIDAS, mit zusätzlichen Vertrauensdiensten, aber auch insbesondere der Stärkung der eID innerhalb der eIDAS-Verordnung, sind die einzelnen Nationen, darunter auch Deutschland, verpflichtet, eine EID-Wallet bis Ende 2026 ihren Bürgern kostenfrei anzubieten. Was ist das Ganze? Das ist eigentlich nichts anderes als deine EID in deinem Personalausweis, die du dir gesichert in das Smartphone hineinlädst.
Und dann, hast du gerade gesagt, bis Ende 26?
Bis Ende 26 sind wir verpflichtet, eine EID-Wallet in den Markt zu bringen. Da gibt es auch genügend Initiativen. Wir sind auch, wenn ich etwas Eigenwerbung machen darf, im Oktober auf der Smart Country Convention, wo wir dann einen Signaturprozess mit einer EID-Wallet auch zeigen werden, wie einfach das zukünftig sein kann. Weil ich habe ja die EID in meinem Smartphone drin. Die kann ich nutzen, um mich in einem Prozess einmal zu legitimieren. Dann, dass ein Vertrauensdiensteanbieter ein Zertifikat ausstellt und ich dann gleichzeitig auch noch eben die Signatur damit durchführe. Ist ein ganz smarter Prozess. Wichtig wird natürlich sein, dass sich die EID dann halt auch durchsetzt. Und da habe ich auch große Hoffnung drauf, dass es funktioniert, weil das wird nicht der einzige Prozess sein, den du mit deiner EID-Wallet durchführen kannst, sondern du wirst dich bei Behördenportalen anmelden können damit, und zwar auf dem Schutzprofil hoch. Also und damit dann halt schon Verwaltungsakte ausführen können, wo du dann direkt auch deine eigenen Daten einsehen kannst. Ja? Ist vielleicht kein prominentes Beispiel, aber dass man einfach in Flensburg nachfragt, wie ist denn jetzt gerade mein Punktestand, ohne dass Brief, Post hin und her geschickt wird. Sei, ist vielleicht nicht das smarteste, der smarteste Anwendung.
Das mag für den einen oder anderen doch durchaus wichtig sein.
Ja. So. Aber die ganzen Banken sind da sehr starke Stakeholder, die sich daran beteiligen, weil die können jetzt bei der Kontoeröffnung auf alle Video-Provider verzichten. Die binden die EID-Wallet ein und haben dann deine Identifikation auf dem Profil halt hoch, sofort in ihrem System. Sie müssen nicht mal rausgehen zu entsprechenden externen Dienstleistern, sondern können damit mit sofort zusammenarbeiten. Das ist eine zweite Möglichkeit. Und wir sind jetzt nur im Bereich der elektronischen Identifikation. Man plant, das Ganze zu erweitern, dass ich in meine Wallet auch Bescheinigungen laden kann. Ja, bis hin, dass der Kfz-Brief da mit reinkommen kann in eine Wallet oder halt Sozialversicherungsnachweise dort mit drin sind. Ich also diese Wallet tatsächlich für mehr als einen einzigen Dienst nutzen kann. Und ich glaube, das wird der wesentliche Hebel sein, dass die Bürger sagen, so ein Wallet ist gar nicht so eine schlechte Idee. Da kann nämlich tatsächlich meine Brieftasche maximal verdünnen, weil ich meine EGK da drin habe, ich kann mich elektronisch ausweisen damit, ich kann meinen elektronischen Führerschein darüber dabei halt haben, bis hin, dass ich gegebenenfalls mein Zeugnis da drin sogar ablege, also mein Hochschulzeugnis, nicht das von der Grundschule Klasse 1 bis 4, das wäre zu überlegen, ob man das braucht, aber halt gewisse Dokumente, wo ich heute noch als Privatperson mir vielleicht Gedanken mache, die habe ich digital, aber wie kriege ich die über einen langen Zeitraum gesichert, abgelegt? da könnte eine EID Wallet richtig bei helfen. Also sie wird viele Funktionen beinhalten. Man plant auch, diese Wallet zu erweitern, dass auch es Unternehmenswallet gibt, dass ich mich also auch wiederum als Unternehmen ausweisen kann. Und last but not least, in der eIDAS 2.0 sind noch die sogenannten qualifizierten Attributzertifikate drin beschrieben. Was ist das jetzt schon wieder? Das ist eine Anfrage bei den entsprechenden Kammern zum Beispiel. Ja, der Carsten, der sich jetzt gerade angemeldet hat, den habe ich als natürliche Person jetzt schon identifiziert. Aber ist das tatsächlich der Geschäftsführer der Company, von der er angibt, der Geschäftsführer zu sein?
Ja,
und
verstehe.
Dann
ja.
Wird online-mäßig beim Handelsregister nachgefragt. Die geben eine Auskunft, die wiederum auch gesiegelt wird, damit die Integrität dieses Nachweises sauber ist. Und dann kommt raus, ja, in dem jetzigen Augenblick handelt er als allein zeichnungsberechtigter Geschäftsführer dieses Unternehmens. Und das, glaube ich, ist doch, wenn wir jetzt Digitalisierung wieder weiterdenken, der wirklich nächste große Sprung, wo ich dann auch die Sachen gehoben kriege, wenn es nicht nur um die Person geht, sondern auch um die Funktion, die diese Person halt einnimmt.
Ja.
Wenn du dir heute nur anguckst, was wir für einen Aufwand betreiben, ein Arzt hat ein EHBA, weil da wird ja nochmal ein Zertifikat reingeschrieben, er ist Arzt. Oder das gleiche bei den verkammerten Berufen wie Rechtsanwalt. Die haben alle diese Verfahren, dass in ihre Signaturzertifikate reingeschrieben wird, er handelt jetzt als Arzt, er handelt als Rechtsanwalt, er handelt als Notar. Diesen ganzen Bereich kann man sich in Zukunft vereinfachen, weil wir wiederum ad hoc herauskriegen, ist er jetzt noch Arzt? Und dann leistet er jetzt die Unterschrift als Arzt, weil er das auch will und weil er halt jetzt auch gerade noch Arzt ist. So, und diese gesamten Bereiche zusammen, EID-Wallet, Attributzertifikate und das, jetzt kann man lachen über die EU, die dann sagen, naja, 26 hat jeder Staat da eine eigene EID-Wallet seinem Bürger kostenfrei zur Verfügung zu stellen. In der Vergangenheit haben sie ihren straffen Fahrplan trotz Widrigkeiten immer recht gut eingehalten. Also von daher bin ich auch hier von überzeugt, es wird Ende 26 etwas geben. Ob es dann schon so schön ist, wie ich es gerade beschrieben habe, mit vielen Features und so weiter und so fort, das werden wir dann hoffentlich in einem gemeinsamen Podcast 26 nochmal reviewen können.
Perfekt, ja, aufgeschrieben.
Aber die Möglichkeit ist erstmal da und das Smarte ist ja, dass ich das EU-einheitlich quasi hinbekomme. Nicht die Wallets, aber ich soll mich dann halt auch als deutscher Bürger mit meiner Wallet beim französischen Portal identifizieren können. Das ist verpflichtend so vorgegeben. Kann ja sein, dass ich mal was mit Behörden in Frankreich zu tun habe, ich auswandern will oder ich will auch nach Polen hin oder wie auch immer. Und das hilft der Digitalisierung europaweit doch massiv auf die Sprünge. Davon bin ich auch in 25 schon überzeugt. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass sich alle diese Möglichkeiten und Technologien mit angucken, insbesondere wieder unsere Bundesministerien und heute schon ihre Rechtsprechung, ihre Gesetzesgebung, ihre geplante Gesetzesgebung, um es genau zu sagen, mal daraufhin vorzubereiten, was da alles möglich sein wird.
Wow, so. Ich hätte nicht gedacht, dass man so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, etwas trockenes Thema doch so spannend aufbereiten kann. Also schon mal danke bis hierhin. Ich muss aber nochmal nachfragen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das richtig verstanden habe. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Ich habe es jetzt so verstanden, dass dieses E-Wallet, das wäre für mich das Wichtige, einfacher ist als das, was ich momentan mit dem elektronischen Personalausweis machen kann, weil ich weiß, ich habe das schon getan. Ich kann in Flensburg meinen Punktestand auch so jetzt schon abfragen. Es ist aber ziemlich sperrig, das zu tun. Und ich habe jetzt das so verstanden, oder vielleicht will ich es einfach so verstehen, dass das mit diesem E-Wallet, was ich auf meinem Handy habe, viel einfacher ist. Das ist erstmal das eine. Jetzt darfst du nicken. Ja, nein, vielleicht.
Ja, genau.
Ist es. Okay, perfekt. Und dass ich auch viel mehr Möglichkeiten habe, eben mit der Verbindung von diesen Attributen, also in welcher Rolle arbeite ich gerade oder in welcher Rolle signiere ich gerade, dass man im Grunde genommen hier mehrere Fliegen mit einer Klappe im Grunde genommen erschlägt. Das ist für mich mal eine Kurzfassung. die nicht ganz so tief reingeht, aber das ist erstmal richtig verstanden von meiner Seite. Ne?
Ja, ja. Wobei, bei einer Sache muss ich so ein bisschen kleinen Wermutstropfen reinbringen. Ha. Du wirst einmal nochmal deinen Personalausweis mit der EID darauf benötigen. Das heißt also, du brauchst deine PIN, also deine Installations-PIN, den PIN-Brief, den brauchst du einmal, um die EID auf deinem Personalausweis zu aktivieren. Du wirst dann dafür auch die Ausweis-App benötigen, zum Beispiel über Smartphone. Funktioniert eigentlich auch recht gut, ist aber vom Komfort sicherlich nicht so richtig toll. Das musst du einmal machen, weil diese EID muss ja vom Personalausweis runter und in die EID-Wallet aufs Smartphone drauf. Und dafür brauchen wir halt dieses Instrument. Und das ist wahrscheinlich noch, so sehen wir das halt in Fachkreisen, das könnte eine der größten Hürden halt sein, über die wir drüber müssen, dass wir die EID vom Personalausweis runterbekommen, dass der Bürger das auch durchführen kann. Du hast es vielleicht mitgekriegt, jeder, der in der Vergangenheit dann gesagt hat, ich weiß nicht, wo mein PIN-Brief ist, dann gab es einen PIN-Rücksetzungsbrief, sodass man das auch von zu Hause machen konnte. Aber auch das hat man leider alles eingestampft. Man musste jetzt oder muss aktuell zur Behörde gehen, damit das also wieder neu eingestellt wird, ich dann tatsächlich einen neuen PIN-Brief erhalte, um dann die EID zu aktualisieren. Also der Aufruf an alle, die jetzt gerade einen neuen Personalausweis kriegen, schaltet euch die EID frei, macht es jetzt einmal sofort und alles wird gut sein. Deswegen hatte ich auch seinerzeit bei der Bund-ID, wo es bei den Studentengang ging, dass man das ja so mit anderen Verfahren seine Bund-ID besorgen konnte, außer der EID. Da hat man aus meiner Sicht eine große Chance vertan, weil diese ganzen Studenten, die hätten jetzt nämlich schon ihre EID freigeschaltet gehabt auf dem Personalausweis und hätten es mindestens einmal gemacht und hätten jetzt damit arbeiten müssen. Von daher werden wir wahrscheinlich 26 bis Ende 26, wenn sie da sind, hoffentlich genügend Marketingmaßnahmen des Bundes halt haben, der quasi jeden Bürger anfleht, aktiviert doch bitte eure EID, weil dann ist das Onboarden, wenn die Wallet da ist, wirklich recht einfach. Da muss ich in keiner Schublade suchen, wo habe ich denn jetzt diesen verdammten PIN-Brief gelassen, oder muss auch nicht nochmal zum Bürgerbüro, um da einen neuen PIN-Brief halt zu beantragen. Im Übrigen, wenn man sich dann wieder mit den Österreichern unterhält, was wir in diesem Jahr auch getan haben, als ich drüben in Wien war, Die haben diese Möglichkeit des Auslesens einer EID in die Wallet nicht so. Die werden es etwas anders machen müssen, weil sie von einem anderen Startpunkt her kommen. Da ist das gar kein Thema, dass man für so einen Zweck mal kurz zur Behörde geht. Nur wenn man sich wieder mit dem klassischen Deutschen unterhält, oh Gott, zum Bürgeramt mit den langen Schlangen und da muss ich hin, möchte doch kein Mensch. Deswegen der Aufruf an alle, es ist nicht schlecht, seine EID auf dem Personalausweis vielleicht sich ein bisschen früher mal damit zu beschäftigen. Auch wenn ich heute noch nicht die Anwendung halt habe, aber sie wird kommen, darauf ist Verlass.
Das ist gut und einmal mache ich das gerne. Ich weiß nicht, jedes Mal, es kommt bei mir, lass mich mal kurz überlegen. Ich würde sagen, so alle dreiviertel Jahre bis einmal im Jahr kommt das bei mir momentan vor, dass ich vielleicht mal diesen elektronischen Ausweis brauche. Und ich weiß jedes Mal schon so ein bisschen mit Schweißpocken auf der Stirn. Es dauert jedes Mal 20 bis 30 Minuten, bis ich das am Fliegen habe. Und das ist natürlich, und ich komme noch aus dem technischen Bereich, wo ich dann schon A, sehr frustriert bin, weil ich denke, bin ich ja denn echt unfähig? B, mir denke, wie soll jemand, der kein technisches Know-how in der Tiefe mitbringt, wie soll er das machen? Aber wie gesagt, einmalig hast du mich. Und wenn das danach alles einfacher wird, will ich das sehr gerne tun. Ich glaube, letztendlich ist ja hinter auch das, dass eine Bereitschaft da ist und dass man diesen Weg einmalig geht. Habe ich zwei Gedanken. Das eine ist natürlich, es muss ja hinterher auch die Anwendungen geben, wo ich dann einen Mehrwert habe. Das ist so das eine natürlich, weil das ist ja momentan auch nach wie vor relativ eingeschränkt, wo man das überhaupt nutzen kann. Und ein anderer Punkt, der mir natürlich dann gleich im Magen liegt, ist, okay, jetzt habe ich eben meine Identität, die Möglichkeit, meine Unterschrift auf dem Handy. Ist denn das auch sicher? Und wie schaffen wir, also egal, ob ich das jetzt glaube oder nicht, aber das wird ja sicherlich für viele auch ein Thema sein. Will ich das überhaupt auf meinem Handy haben, auf dem ich so viele andere Dinge auch habe? Und einige pflegen ihr Handy besser, aber ich glaube, es gibt auch viele, die haben halt ein Handy. Also wie würdest du darauf antworten, wenn ich sage, darf ich mich überhaupt trauen, das aufs Handy zu packen? Ist denn das sicher?
Also zum einen heißt das Ding nicht umsonst Wallet. Also es ist nicht irgendeine App, die man sich auf sein Smartphone lädt, sondern es kann die kostenfreie App der jeweiligen Nation sein. Es wird allerdings auch noch private Anbieter dort in diesem Umfeld geben, die sich irgendwas erhoffen. Aber alle unterliegen sie halt gewissen Sicherheitskriterien. Ich sprach gerade an, die Identifikation über die Wallet erfolgt nach dem Schutzprofil hoch. Ja. Mhm. Heißt also hier, das ist dann wie dein persönliches Vorstellen bei einer Behörde oder wenn du es in Richtung der Signatur nimmst, wie deine nasse Unterschrift. Also, und an dieses Schutzprofil gibt es gewisse Anforderungen. Das heißt, das kannst du nicht irgendwie erfüllen, das wird überprüft, dass es auch genauso ist. Beispiel zum Beispiel, wenn du dir das Videodent-Verfahren halt anguckst, das wird permanent bei uns in Deutschland durch das BSI kontrolliert, ob es da nicht Sicherheitslücken gibt. Man of the middle. Deswegen verändern sich diese Verfahren, wer Videodent mal gemacht hat, wer das vor 5 Jahren gemacht hat und wer macht es heute nochmal, weil er die Bank wechseln will, erneut wird er feststellen, das sieht heute ganz anders aus als noch vor 5 Jahren. Warum ist das so? Weil die Angriffe andere geworden sind. Und diese Angriffe möchte man natürlich mit den moderneren Verfahren, die man jetzt hat, abfangen, dass also da kein anderes Bild reingerendert werden kann während deiner Videosession und. Heißt also, das ist hier ein Prozess. Und diesen Prozess haben wir auch auf seitens der EID Wallet zu sehen. Heißt also, ich kann da nicht einfach das als App dann erstellen und stelle es zur Verfügung, sondern nein, das sind Prozesse, wo überprüft wird, habe ich denn Sicherheitsmaßnahmen, ist die Wallet zum Beispiel mit dem Kryptomodul, das ist dann wieder viel Technik, die ich auch meistens nicht verstehe, aber so ein Smartphone hat ja tatsächlich ein eigenes Kryptomodul drin, mit dem kann man das verheiraten, damit kann man das abschließen, damit kann man sehr, sehr viele dann tatsächlich auch machen und daran hängt das und deswegen wird das Ganze dann halt auch sicher sein. Also von daher bin ich davon überzeugt, dass es da ist noch mal ein bisschen Marketing sicherlich zu machen, aber dass der Bürger ein gutes Gefühl hat, dass da seine Dokumente auch wirklich gut und sicher aufgehoben sind.
Perfekt. Ich sehe, die Zeit rennt dahin. Du hast ja gesagt, ungefähr ist 12 Monate her. Was gibt es vielleicht, also nicht, dass das nicht schon reichen würde, vielleicht sagst du auch, nee, das war es jetzt auch für die letzten 2 Monate an Neuigkeiten, 12 Monate an Neuigkeiten. Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da muss ich auch unbedingt noch was drüber erzählen?
Naja, also ich denke mal, was wir tatsächlich schon mal erzählen sollten, ist, dass das, was sich geändert hat, gerade wir kamen ja über diesen behördlichen Bereich, tatsächlich viele Behörden, wir merken das jetzt an unserem Klientel, dazu gebracht haben, umzudenken und zu sagen, wir gehen den Schritt der Digitalisierung. Ja. Wir gehen da voran, wir machen Workarounds, wie ich es gerade genannt habe, durchaus noch mit der Applikation am Arbeitsplatz, die sozusagen einen Druck umleitet und dann siegelt. Aber wir wollen tatsächlich weg vom Papier und wir setzen das jetzt um. Das, glaube ich, ist erstmal momentan ein sehr, sehr guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die nächsten Schritte, die natürlich folgen müssen, ist, dass das auch in sämtlichen Fachverfahren dann halt darüber ermöglicht wird, dass ich dann tatsächlich eine richtige Kommunikation, eine richtige Digitalisierung darüber aufbauen kann. Aber da merken wir auch, die Anfragen bei uns werden immer mehr, dass dann halt die Unternehmen sagen, wir hätten ganz gerne jetzt einen Siegelserver in unserer Software halt integriert, weil der Bedarf bei den Kommunen auch da gestiegen ist. Das nächste, wo ich glaube, da müssen wir allerdings auch noch etwas tun, ist, wir haben immer sehr stark den Blick auf Siegel und Signaturen in Richtung, damit wollen wir gesetzliche Anforderungen erfüllen. Ich sehe das gar nicht als deren primären Treiber, sondern ich sehe es auch als wirklich das Herstellen von Vertrauenswürdigkeit in die Digitalisierung. Wir alle haben sicherlich auch in den letzten Monaten hin und wieder mitbekommen, dass irgendwelche Rechenzentren angegriffen worden sind. Dann kommen dann die entsprechenden bösen Jungs oder Mädchen, wer das auch immer ist, um die Ecke und wollen Bitcoins erpressen. Meistens kriegen sie dann doch nichts, weil sie dann doch frühzeitig aufgefallen sind und es eben nichts Großes passiert ist. Aber ich glaube, dass wir hier uns in einem Stadium befinden, unter dem Motto, die wollen doch nur spielen. die probieren jetzt einige Sachen aus. Aha. In Zukunft, bin ich davon überzeugt, werden sie eben gar nicht mehr auffallen wollen, sondern sie wollen in die Systeme reingehen, wollen möglichst lange unentdeckt sein, um sich hier in die Kommunikation an den richtigen Stellen halt reinzuzecken, um Inhalte zu manipulieren. Auch da kann ich aktuell schon Beispiele bringen, die man auch im Netz googeln kann. Vereinzelt werden dann die Urteile auch veröffentlicht. Nämlich bei dem Bereitstellen der elektronischen Rechnung. Wir haben ja alle mehr oder weniger die Pflicht, ne? Seit Anfang des Jahres müssen wir elektronische Rechnung stellen. Ja. Da gibt es jetzt auch die Fälle, wie macht man das dann, ob das eine PDF mit Zugpferd ist oder sonstige Sachen. Es wird etwas elektronisch übermittelt, meistens dann halt auch, gerade wenn es zu einem Privatkunden geht oder kleinen Geschäftskunden geht, dann sofort auch in PDF-Form, weil ich will es ja lesen können. Und da gibt es dann solche Fälle, wo dann ein Kunde eine Rechnung seines Autohauses erhält und 5 Minuten später meldet sich das gleiche Autohaus bei ihm nochmal und sagt, Entschuldigung, du hast gerade von uns eine Rechnung erhalten, aber da haben wir uns, ist ein kleiner Fehler drin aufgetreten. Um das zu motivieren, wird man wahrscheinlich den Fehler so machen, dass man sagt, wir konnten den Bruttobetrag jetzt nochmal etwas nach unten korrigieren, du musst weniger überweisen. Wer guckt dann noch auf die erste Rechnung? Es wird jeder diese zweite Rechnung nehmen, nimmt die darin angegebene IBAN und überweist. Und das sind tatsächlich Fälle, die es heute schon so gibt. Das Geld wird überwiesen und dann erhält diese natürliche Person 4 Wochen später, 6 Wochen später vom Autohaus eine Mahnung, warum das Geld nicht überwiesen worden ist.
Halleluja, ja.
Ja, derjenige sagt, ich hab's doch überwiesen, aber halt eben nicht
leider an das Autohaus, Adresse.
Ja. Sondern an irgendjemanden, der diese erste Mail, er konnte sie noch nicht on the flight abfangen und das Originaldokument sofort austauschen. Das ist aber für mich nur eine Frage der Zeit, wann auch das gehen wird. Aber dieser Trick mit der nachgelagerten E-Mail, der ist ja auch absolut in Ordnung und kann man so anwenden. Und hier gibt es dann die Urteile der entsprechenden Gerichte darüber, die ganz eindeutig sagen, ja, hätte dann der Empfänger der Rechnung besser prüfen müssen, dass diese IBAN auch tatsächlich zu dem Autohaus gehört und nicht zu irgendjemandem. Das heißt, diese Leute durften im konkreten Fall das Auto 2-mal bezahlen.
Aua.
Ja, und das kann bei einem Neuwagen, wenn ich ihn tatsächlich bezahle, recht teuer werden. So, und wenn du dir diese Szenarien alle vorstellst, und wir wollen ja zum elektronischen Gewerbesteuernachweis kommen, dass da nichts mehr passiert. Das sind ja die weiteren Digitalisierungsschritte. Da, glaube ich, wird unser Gesetzesgeber noch mehr darauf achten müssen, dass er nicht nur sagt, es ist innerhalb eines sicheren Netzes zu kommunizieren, weil ob ein Netz sicher ist oder nicht, merke ich nur daran, wenn ich tatsächlich auch Dokumente mit Vertrauensdiensten halt kennzeichne, weil darüber kriege ich mit, ob sie manipuliert wurden, ja oder nein. Ich sage nichts gegen sichere Netze, sichere Übertragungswege, wir brauchen sie alle, aber wir brauchen auch im Zuge der vertrauenswürdigen Digitalisierung und digitaler Kommunikation die Möglichkeit zu prüfen, dass es auch tatsächlich nicht verändert wurde. Und das, glaube ich, das kommt bei einigen Unternehmungen und Behörden heute auch schon so ein bisschen an, aber da müssen wir in den nächsten Monat noch stark dran arbeiten, dass wir sagen, eIDAS, Vertrauensdienste benötigen wir nicht nur, um den gesetzlichen Anforderungen wie Beweiswürdigung und Schriftform zu erfüllen, sondern ist auch ganz clever, dass man das benutzt, um die Vertrauenswürdigkeit in die Digitalisierung auch wieder zurückzugeben.
Klingt rund für mich. So, da jetzt vielleicht der eine oder andere trotzdem auch gedacht hat, sind wir hier bei Hör mal, wer da hämmert. Kurzer Hinweis, ich wurde vorher darauf hingewiesen, es gibt kleine Baustellen in der Nachbarschaft. Bitte nicht wundern. Ich konnte dich aber nicht unterbrechen, weil ich fand das wirklich spannend, wie du die Themen so aufgebaut hast, wie sie zusammenhängen. Auch diesen Zeitplan, wo ich wirklich die Daumen drücke und hoffe, weil ich selber ja auch ein großer Freund von Digitalisierung bin und die Chancen darin sehe, einfach in den verschiedenen Bereichen, Vereinfachung, Beschleunigung etc. pp. Und das Gefühl habe, da haben wir noch einiges aufzuholen. Und wenn man momentan auch die aktuelle Regierung mal wieder in den Nachrichten hört, alle davon reden, dass wir vor allen Dingen dort ja auch wahnsinnig viel Kosten sparen können, wenn wir Dinge vereinfachen, beschleunigen etc. pp. Können. Ja, drücke ich vor allen Dingen mal die Daumen, dass das wirklich in dem Tempo vorangeht. Da die Zeit jetzt echt schon wieder rum ist, ganz herzlichen Dank von meiner Seite an dich. Du hast das sehr schön bildlich dargestellt. Ich finde diesen Optimismus von dir sehr Schön, das macht Spaß. Also es macht Spaß, A, dir zuzuhören, falls du mal in deinem zweiten Leben Geschichtenerzähler werden willst. Mein Go hast du auf jeden Fall.
Also da muss ich noch mal kurz reingrätschen. Geschichten brauchen wir nicht erzählen. Das, was wir
Nein,
getan
oh
haben,
Gott, oh
das
Gott, oh
sind
Gott.
Keine Geschichten im Sinne von Fiction oder Science Fiction, sondern das ist schon das, was hier im Vorhaben steckt, was gemacht werden soll. Klar, wir werden sehen, wie gut der Umfang umgesetzt wird. Das wird etwas länger sicherlich dauern, als Sie alle erwarten. Aber wie heißt es so schön, wichtig ist immer, den ersten Schritt zu tun. Und wenn man den getan hat und dann aus dem Bewegen nicht mehr rauskommt, dann wird man sein Ziel auch erreichen und nicht immer auf dem halben Wege zur Tür stehen zu bleiben, dann kommt man nämlich auch nicht an.
Ja, nein, ich bin komplett bei dir und ich hoffe, dass das nicht ernsthaft so verstanden wurde. Und ich finde einfach, man hört dir gerne zu, es macht Spaß. Genau, ich habe vieles dazugelernt. Ich bin mir sicher, die Zuhörer von uns auch. Von daher vielen, vielen Dank. Und wenn es ein Feedback gibt, wenn es Fragen gibt, wie immer gerne an info@teletrust.de oder dann auch als Kommentar da, wo wir es dann überall in den Social Media verlinken werden. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Also.
Gerne. Auch schönen Dank.
Danke. Tschüss.